Zwei Jahre lang lebten sie in panischer Angst und Schrecken. Aufgeschlitzte Reifen, ein zerkratztes Auto, sogar Diebstahl. Das alles passierte geplant und berechnend. Bis ihr Stalker es wirklich schaffte, in ihre Wohnung hineinzukommen und sie krankenhausreif schlug. Und dieses Drama erzählen Timo und Helena im ersten Teil der Sendung Dem Wahnsinn entkommen, Stalking-Opfer. Nun dachten sie, die schlimmste Zeit wäre überstanden. Obwohl bei Helena in jungen Jahren schon eine Unfruchtbarkeit festgestellt wurde, war sie plötzlich schwanger. Nun, sie freuten sich auf ihre kleine neue Familie, doch tatsächlich sollte es anders kommen. Und die Abwärtsspirale hatte ihr Leben wieder fest im Griff. Willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichte von besonderen Menschen zeigen und wir schauen uns heute gemeinsam den zweiten Teil an von der Serie Dem Wahnsinn entkommen. Sternenkinder, der zweite Teil von Timo und Helena Becker. Danke ihr beiden, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben den ersten Teil wirklich voller Spannung uns angesehen, was in eurem Leben passiert ist. Es ging ja drunter und drüber. Und nun, wo ihr gerade dachtet, es gibt Frieden, es wird alles schön, eine neue Familie ist geplant, du bist schwanger geworden. Und Timo, wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass Helena schwanger ist?
Ja, wie man so reagiert, wenn man eigentlich auf dem Weg zu Papa ist oder Eltern wird. Eigentlich über alles gefreut, weil es war ja eigentlich nicht möglich, laut Arzt. Und dann die gute Nachricht, dass man anscheinend doch Eltern werden kann, weil es war ja eigentlich ein Wunschkind von Anfang an, weil durch das, dass ja gesagt wurde, meine Frau kann nicht mehr schwanger werden, hat man dann doch damit gerechnet und darauf gehofft und der Tag war halt bis dahin der schönste, nach langem mal wieder.
Mhm. Ging es dir auch so, Helena, als du davon erfahren hast?
Ich bin fast an die Decke gesprungen, ich war glücklich, ich konnte fliegen, ich habe alles vergessen, was vorher passiert ist. Und das war einer der glücklichsten Tage meines Lebens, wieder mal nach einer langen Zeit.
Mhm, nach all dem, was passiert war.
Genau.
Wie waren deine ersten Schwangerschaftswochen? Wie stellt man sich das vor? Ist als Mann ja nicht wirklich greifbar?
Ja, man hat sich so gefühlt, jawohl, mir kann keiner was, ich hab's geschafft, weil das war schon immer mein Traum. Und obwohl mir damals gesagt worden ist, es ist unmöglich, aber ich habe mich gefühlt, jawohl, ich hab's geschafft. Ich habe endlich in meinem Leben etwas Gutes geschafft. Endlich mal was Positives, was Schönes.
Mhm. Aber hattet ihr gar keine Angst, dass wegen der Diagnose, in der es geheißen hat, dass du gar nicht schwanger werden kannst, dass vielleicht etwas schief gehen kann, etwas Unvorhergesehenes passiert?
Also ich glaube, ich sprich da für dich auch, wenn man sagt, man fühlt sich in dem Moment unverwundbar.
Mhm.
Man rechnet mit keine Komplikationen, man sieht einfach nur, es ist das eingetreten, was vorher nicht möglich war, was selbst von Ärzten so ausgelegt wurde, dass es unmöglich sei und tritt dann ein und du bist eigentlich unverwundbar. Du blendest alles um dich herum aus und konzentrierst dich nur auf das. Mhm. Und du siehst auch nichts Negatives, sondern es ist alles in Ordnung.
Das waren ein paar schöne Wochen für euch. Aber dann kam tatsächlich der große Schock. Eines Tages hast du gemerkt, dass in dir etwas nicht stimmt.
Mhm.
Magst du erzählen, was es war?
Ja, ich habe dann an einem Tag einen Traum gehabt. Kurz vorm Aufwachen habe ich dann eine Stimme gehört, die mir ins Ohr geflüstert hat, das schreiende Kind. Und ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, irgendwas ist komisch, aber es war nur ein Traum. Und am selben Tag hat dann bei mir die Blutung angefangen. Also ich bin zu meinem Mann hingegangen, habe gesagt, hey Schatz, das stimmt was nicht, weil da kommt Blut. Ja, was machen wir? Frauenarzt angerufen, ihr das erklärt und dann hat sie gesagt, wenn es schlimmer wird, bitte ins Krankenhaus fahren. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann wurde gleich Untersuchung gemacht und da musste ich auch operiert werden. Dann haben sie meine erste Ausschabung gemacht.
Also tatsächlich, das Kind, wie viele Woche war das?
Also das allererste war, glaube ich, siebte Woche.
Siebte.
Also noch ganz, ganz frisch.
Mhm. Und dann mussten sie es rausnehmen.
Mhm.
Was fühlt man als Mutter dabei? Also als werdende Mutter, muss man ja sagen.
Es war schrecklich. Die haben mich dann zum OP-Saal runtergefahren und ich habe nur geheult. Die haben zu mir gesagt, ich muss mich beruhigen, Habe ich gesagt, nein, ich kann nicht. Ich will das nicht, dass es aus meinem Körper geht. Das ist meins. Das muss noch leben. Das kann nicht sein, dass es tot ist. Ich will das nicht. Und dann haben sie mir eine Beruhigungstablette geben müssen, weil ich hätte mich sonst nicht beruhigt. Ich habe da stundenlang geheult. Also ich war fertig.
Und die Wochen danach?
Die Wochen danach waren emotionslos, gefühlslos, einfach wie tot. Ich habe wochenlang nur in die Decke gestarrt und habe alles ausgeblendet. Es war nichts wichtig für mich, nichts mehr.
Und Timo, wie konntest du das tragen?
Das frage ich mir bis heute. Weil du kommst dann an einen Punkt, wo du siehst, wie der Partner zugrunde geht, wo es eigentlich die größte Freude war bis dahin. Und du dir eigentlich vorher gedacht hast, irgendwie, das kann doch nicht mehr tiefer gehen, das geht doch gar nicht. Und dann kommt sowas, mit dem, wo du heute nicht rechnest. Dann kommst in so einen Modus, wo du denkst, aufhören, sich selber zu bemitleiden und irgendwie schauen, dass du das in den Griff kriegst und kämpfen einfach. Man sieht, ich bin passiv davon betroffen, meine Frau hat es am Körper erfahren und wer ist da, der wo hilft? Es war nur ich. Und dann, wie gesagt, ich habe mich einfach in so einem Modus befunden, wo man sagt, mich selber ausblenden und nur noch da sein für den anderen. Weil selber zählt man da nichts mehr. Man legt alles auf die Seite, man hat keine Probleme mehr, man konzentriert sich nur noch aufs Wesentliche. Du musst jetzt deine Beziehung retten. Das war mein Modus.
Wie lange hat dieser Zustand ungefähr angedauert? Also wann wart ihr da drüber hinweg, wenn man das so sagen kann?
Also bei der ersten Schwangerschaft, das war eigentlich nicht lang. Also ich habe mir dann gedacht, okay, passiert vielen Frauen und man hat viel drüber gelesen, dass es eigentlich fast jede fünfte oder sechste Frau betrifft, die wo schon in ihrem Leben mal ein Kind verloren hat. Dann haben wir uns wieder aufgerappelt, weil durch das andere, was uns vorher passiert ist, haben wir uns gestärkt. Wir haben uns gegenseitig immer wieder aufgebaut und sind wir in Urlaub geflogen und haben das Leben weiterhin genossen und haben uns positiv wieder darauf eingestellt.
Aber der Wunsch bestand ja trotzdem noch, eine Familie zu gründen.
Ja.
Und ihr habt euch dann Hilfe gesucht.
Ja gut, bevor das wir gesagt haben, wir richten unser Leben dann auch aus, dass wir einfach in Selbstmitleid verfallen und sagen, weil andere Leute leben ja auch weiter. Das ist ja anderen Menschen auch passiert und das ist ja für Frauen sowieso ein Tabuthema. Weil ich glaube, wir wissen eigentlich gar nicht, wie viele Frauen das im Wesentlichen betrifft. Und haben wir dann gesagt, dass wir zum Kiez dann fahren, ne?
Ins Kinderwunschzentrum.
Also ins Kinderwunschzentrum, ja. Und wollten dann eigentlich Hilfe von außen annehmen. Also sagen, okay, der Wunsch ist da und durch das, dass es ja selber zwar geklappt hat, aber halt nicht bis zum Ende so durchgezogen werden konnte, haben wir halt dann gesagt, okay, wir informieren uns mal, belesen uns mal. Also wir haben uns wirklich übelst belesen im Internet, mit Ärzten geredet, auch mit ihrem Frauenarzt, was wir für Möglichkeiten haben und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wenn die Gefahr besteht, dass man selber wieder scheitert, kann man das über Kinderwunschzentrum machen. Das haben wir dann auch gemacht.
Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert in so einem Kinderwunschzentrum?
Also in Deutschland ist es so, da wir damals noch nicht verheiratet waren, war es für uns eigentlich ausgeschlossen, dass wir uns hier künstlich befruchten lassen. Wir haben dann mit der Ärztin das alles besprochen und sie hat auch unsere private Situation gekannt, dass wir noch nicht verheiratet waren. Dann hat sie gesagt, dann probieren wir das erstmal mit ein paar Medikamenten. Vielleicht helfen die auch schon was, bevor ihr etwas ganz Großes macht. Und da ihr noch nicht verheiratet seid, könnt ihr auch etwas Geld sparen. Und dann habe ich Medikamenten bekommen und die haben gut angeschlagen.
Das heißt, diese Medikamente haben in dir einen Eisprung verursacht?
Genau.
Und das war erfolgreich?
Ja.
Das heißt, du bist nochmal schwanger geworden?
Ja, sofort eigentlich nach der ersten Behandlung.
Wie lange war das nach der ersten Schwangerschaft?
Ein Jahr.
Eineinhalb ungefähr.
Eineinhalb Jahre.
Ja. Nach dem ersten war es eineinhalb ungefähr,
Eineinhalb bis zwei Jahre ungefähr. Ja.
Okay. Aber wart ihr bestimmt froh, dass es geklappt hat?
Ja.
Sehr. Denn euren Traum der Familienplanung dann doch ausleben konntet. Ist man da eigentlich so... Ich meine, ich selber bin nicht Vater, aber ist das so, wenn man die Kinderplanung so durchgeht, dass man sich schon einen Namen ausdenkt, dass man ein Kinderzimmer einrichtet, dass man sich schon, also muss man sich das so vorstellen?
Ja, gedanklich.
Also es war tatsächlich so, das Zimmer war vorher ein Fitnesszimmer, mein Fitnesszimmer. Mhm. Und das wurde dann tatsächlich rausgeschmissen und wurde als Kinderzimmer eigentlich hätte das dienen sollen. Also wir waren dann im Möbelhäuser und haben geschaut, was wir kaufen. Unabhängig von dem, dass wir sagen, Mädchen oder Junge, wir haben geschaut, dass wir einigermaßen neutral bleiben, aber dann ein Kinderzimmer herrichten. Das haben wir wirklich mit dem Gedanken haben wir gespielt und haben das dann auch so gemacht am Anfang.
Und das war gerade so in dieser Zeit, dass ihr euch die Sachen angeguckt habt, das waren so die ersten paar Wochen, da warst du wahrscheinlich auch regelmäßig noch beim Arzt, bei der Frauenärztin. Die hat wahrscheinlich kontrolliert und geguckt, wahrscheinlich Ultraschallbilder gemacht. Wie viele Wochen bist du da gewesen?
Also ich glaube, der erste Ultraschall war ab der siebte Woche, ja. Und das war schön, weil es war was drin. Sonst war es immer alles so schwarz, nichts drin, hier Fehlalarm oder irgendwie so, ja, leider doch nicht. Ja. Und da, hey Schatz, da ist was drin, schau. Das ist es. Schau mal, das lebt das ja. Und so zwar hat sich das nicht bewegt, aber es war was da. Und die Frauenärztin, also mein Frauenarzt, hat dann nach einer Zeit erklärt, da ist der Kopf, das sind die Arme, das sind die Beine. Und ja, es war schon schön. Ja.
Und habt ihr euch wahrscheinlich Woche für Woche oder so auf das Ultraschallbild gefreut, dass ihr seht, wie euer Kind wächst. Bis dann eines Tages ihr wieder beim Arzt wart und ihr wieder ein Ultraschallbild gemacht hat, aber dann eine schlechte Nachricht hatte.
Eine Woche vorher war dann der Ultraschall und man hat einfach so ein Gummibärchen gesehen. Das sah aus wie ein Gummibärchen. Und dann hat der Arzt gesagt, schau mal, da ist das Herz flimmern, das flimmert so. Und das schaut aus wie ein Gummibärchen. Dann haben wir ein Foto gemacht. Aber wir haben halt die ganzen Fotos haben wir eigentlich verbrannt. Hm. Weil eine Woche später sind wir dann nochmal zum Ultraschall, einfach zur Kontrolle. Und er macht den Ultraschall. Auf einmal sagt er nichts. Dann denke ich mir so, das ist aber komisch. Warum sagt er nichts? Dann sagt er so, ja, ruhig bleiben, ich schau noch mal. Dann denke ich mir so, nee, das stimmt was nicht. Und dann hat er halt den Ultraschall geschaut und gesagt, ich soll mal ins Krankenhaus fahren. Da denke ich mir, super, ich bin schon Panik ausgebrochen. Wir haben den Frauenarzt verlassen und ich bin zusammengebrochen.
Timo war bei dir? Ihr wart zusammen beim Arzt?
Wir waren immer zusammen.
Ja.
Bei jedem Besuch, bei jedem Ultraschall, bei jeder Kontrolle, also immer. Die war nie allein.
Und die seid da raus, du wusstest schon, das ist eine schlechte Nachricht, du musst ins Krankenhaus. Und du hast schon geahnt, also das wird wieder rausgenommen. Und dann hast du deine Frau ins Krankenhaus gefahren und dann das Gleiche nochmal.
Weil der Arzt hat dann versucht, im Krankenhaus mit so einem speziellen Ultraschallgerät die Herztöne anzuhören, aber da war nichts. Er hat gesagt, das ist ungefähr schon seit einer Woche wahrscheinlich tot. Mhm. Also nach dem ersten Ultraschall, ich glaube ein oder zwei Tage ist es dann.
Und dann nach dieser Hiobsbotschaft seid ihr wieder nach Hause. Ich kann mir vorstellen, wie die Tage danach waren bei euch. Das war eine schwere Zeit.
Ja, das war wie die Hölle auf Erden. Was soll noch kommen? Nach dem, was vorher war und nach dem, was jetzt ist. Und dann die Frage, warum wir? Warum? Das macht keinen Sinn.
Aber ihr habt es ja nicht ganz aufgegeben. Also diesen Kindertraum, den habt ihr immer noch gehabt. Und ihr habt noch einen Anlauf gemacht. Ihr seid wieder in das Kinderwunschzentrum gefahren.
Ja.
Da hast du wieder Medikamente bekommen?
Hat auch wieder angeschlagen. Sofort auch wieder angeschlagen. Und ich habe zu meinem Mann immer gesagt, ach nein, das wird schon nicht mehr. Mann, doch, das wird, komm, wir packen das. Und er hat mich immer unterstützt und er hat mir eigentlich immer gut eingeredet. Er hat immer gesagt, Schatz, wir schaffen das, wir sind stark. Wir haben das alles andere, haben wir geschafft und das andere schaffen wir auch noch. Ich helfe dir und wir schaffen es. Er hat mich immer geputscht.
Und ist das denn so, diese Schwangerschaft, die dann folgte, wart ihr da am Anfang schon gleich vorsichtiger, skeptischer?
Ja,
Ja.
Also ich, mein Mann war immer positiv. Er war immer positiv. Aber ich war immer negativ eingestellt. Ich hab immer panische Angst gehabt. Bin ich zum Arzt gegangen und der hat mich immer beruhigt. Ah, schau, wieder ein Gummibärchen da und schau das Herz und so, es flimmert. Ja.
Mhm. Du hast dich in der Zeit um deine Frau gekümmert. Du hast gar nicht gearbeitet in der Zeit. Ja?
Nee.
Wie hast du das? Hast du Urlaub genommen?
Nee. Ich war so platt, wo ich gesagt habe, ich kann alles brauchen, bloß keine Arbeit. Also ich habe das getrennt. Arbeit und Privates. Ich habe gesagt, ich habe mit meinem Chef geredet, habe gesagt, ich habe hier private Probleme. Privat ist mir wichtiger als Arbeit. Und ich werde bis auf Weitere zu Hause bleiben, aufgrund von Problemen, von denen er halt am Anfang nicht so detailliert wusste. Aber durch das, dass das so oft passiert ist, habe ich ihn halt dann eingeweiht, habe mit ihm persönliche Gespräche geführt und er ist dann auch zu mir gestanden und hat dann gesagt, okay, dann klär erst mal deine Verhältnisse und bis auf Weiteres. Also wir standen in Kontakt, ich habe ihn auf dem Laufenden gehalten und ich habe mir nur für sie Zeit genommen, Arbeit war. Es hat mich überhaupt nichts interessiert, nur sie.
Mhm. Mein Mann hat auch immer ein Beibett genommen, war immer im Krankenhaus und er ist dann ab und zu auch vom Krankenhaus, weil wir haben auf einem Bett geschlafen nebeneinander und er ist dann trotzdem ab und zu in die Arbeit gegangen.
Ja, zwischendurch musste ich mal wieder
weil
für ein paar Tage.
Er hat irgendwie nie irgendwie für sich gelebt, sondern immer... Er hat immer versucht, für andere zu leben. Und sich hat er irgendwie immer so hinten angestellt.
Wenn ich dann auf Arbeit war, dann war es so, wir haben nur ein Zimmer genommen. Das habe ich von Anfang an gesagt, meine Frau kommt nur in so ein Zimmer, wo auch ein Beibett möglich ist, weil ich mit reingehe. Mhm. Ich muss dann auch zahlen dafür. Und bin halt dann wirklich je nachdem, was für Schicht das ich gehabt habe, vom Krankenhaus zur Arbeit und von der Arbeit wieder zurück ins Krankenhaus. Nur mal kurz Heimwäsche halt holen für mich und für sie. Aber die meiste Zeit, ich sag mal zu 90%, war ich nicht in der Arbeit. Aber wenn ich war, dann lief es so.
Mhm. Und diese erneute Schwangerschaft, die dann ja kam, sollte auch wieder wochenlang sozusagen halten, bis zur 9. Woche dann.
Mhm.
Und dann habt ihr das Kind wieder verloren.
Und wieder Ausschabung, ja. Und wieder verloren, wieder Ausschabung. Ich glaube, das waren insgesamt 3 Ausschabungen.
Also es wird dann auch zu uns gesagt, bei der Untersuchung, dass irgendwann... macht es auch keinen Sinn mehr mit der Schwangerschaft, weil dann wird es gefährlich, weil durch die Narbenbildung, die dann stattfindet in der Gebärmutter, durch das, dass ja sie sowieso schon
nicht so einfach.
Ja, eigentlich mehr oder weniger schon gehandicapt war, war das dann auch nicht mehr möglich, dass man sagt, sie raten davon jetzt in nächster Zeit schon wieder ab, dass sie sagen, bitte nicht mehr versuchen, weil durch die Ausschabungen einfach das ganze Gewebe dann so geschädigt wird, dass die Gebärmutter braucht ja auch Zeit, um sich zu erholen. Und man soll dann halt eine bestimmte Zeit warten, bis dass man halt dann wieder empfänglich ist als Frau halt dann und solche Sachen. Also es gibt mehrere Faktoren, um das ist jetzt zu viel, um das zu beschreiben, aber es ist nicht ganz einfach, da hängt mehr mit dran. Und es gibt dann natürlich auch Größen von Tennisball bis, oder besser gesagt von Tischtennisball bis Tennisball von der Ausschabung her, je nachdem wie weit du bist.
Mhm.
Und sie hat eigentlich alle Stadien schon durchgemacht, bis zum Tennisball.
Mhm. Und jetzt hätte man ja eigentlich denken können, also nach, das war jetzt glaube ich schon mittlerweile der dritte Versuch, oder sogar der vierte, dritte Versuch, und es hat jedes Mal nicht geklappt, dass eigentlich, ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ich habe gedacht, Mensch, eigentlich ist das, man ist ja wirklich hoffnungslos. Also so viel habt ihr durchgemacht, so lange warst du im Krankenhaus, konntest nicht arbeiten, ihr habt euch umeinander gekümmert. Ich meine, was für ein Segen, dass ihr euch hattet. Aber dann habt ihr einen ganz neuen Plan gefasst. Gesagt, wir geben uns noch einen Anlauf, wir wollen diese Familie. Und dann habt ihr was ganz anderes gemacht. Wie ging es dann weiter?
Wir sind in die Tschechei gefahren. Weil da gibt es auch ein Kinderwunschzentrum und da musst du halt nicht verheiratet sein oder in der gleichen Krankenkasse. Und da kannst du auch, wenn du alleine als Frau bist und keinen Mann hast, auch hinfahren. Also da gelten einfach andere Rechte. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir da hin und machen mal eine künstliche Befruchtung. Vielleicht klappt's, weil vielleicht liegt es an den Medikamenten oder ich weiß nicht. Wir haben gesagt, wir versuchen alles. Aber irgendwann ist auch Schluss.
Also künstliche Befruchtung, man nimmt eine Eizelle, eine genau. Samenzelle und führt sie künstlich zusammen.
Mhm.
Ja, okay, das habt ihr dann selber gezahlt?
Ja.
Was, darf ich das fragen? Also,
es geht in die Tausende. Es ist fünfstellig.
Fünfstellig?
Mhm.
Okay. Und wie lange dauert das? Wie lange wart ihr da?
Also wir sind hingefahren, haben uns untersuchen lassen.
Das war eigentlich alles an einem Tag so.
Und insgesamt 2 Monate. Also alles.
Zeitrahmen von circa 6 bis 8 Wochen.
Mhm. Und wie, Frank, wie läuft sowas ab? Also man kommt hin, man stellt sich vor, man sagt, was man vorhat und dann.
Das Blut wird genommen, dann wirst du untersucht, ob du gesund bist. Die Chromosome werden untersucht und alles Mögliche wird untersucht. Also alle Körperflüssigkeiten, ob auch alles passt von beiden. Hm.
Du, ist praktisch wie eine Bewerbung vom Arbeitgeber. Du machst bestimmte Tests. In dem Fall, was halt dann speziell mit der Aufgabe zu tun hat. Ob du auch geeignet bist dafür, ob das, die Körperflüssigkeiten zueinander passen, ob das Blutbild passt, ob die Chromosome passen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und wenn es dann passt, dann sollte eigentlich dem nichts mehr im Wege stehen. Dann ist zwar nicht gesagt, dass es klappt, aber die Wahrscheinlichkeit ist umso höher. Das heißt, die hatten uns damals gesagt, die haben eine Wahrscheinlichkeit von über 50%, dass es funktioniert. Und Leute kamen aus aller Welt, die hatten einen guten Ruf. Wir haben gesagt, ja, warum nicht? Machen wir doch. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Mhm. Was denn? Mhm. Und wir hatten uns ein bisschen was zusammengespart, wo wir gesagt haben, okay, wir lebten nie über unseren Verhältnissen. Wir haben immer nur das gekauft oder was wir uns leisten konnten. Mhm. Aber und deswegen haben wir auch gesagt, komm, gönnen wir uns mal das, weil es war für uns der Wunsch, der noch ausgestanden ist. Und dann.
Mhm. Und die befruchtete Eizelle, die wurde dir wieder eingesetzt.
Mhm.
Du warst dann schwanger. Mhm. Das Kind ist auch irgendwie herangewachsen. Wie lange?
10. Woche. Mhm. Und dann kam wieder Blutung und wieder Krankenhausaufenthalt.
Und das habt ihr 2-mal gemacht. Und das war insgesamt, warst du 5-mal schwanger, richtig?
Mhm.
Und 5-mal das Kind verloren.
Ja.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man 5-mal das durchgemacht hat. Und ich meine, das war ja über einen langen Zeitraum. Welchen Zeitraum hat das alles in Anspruch genommen?
Also nach 3 Jahren hat es angefangen, 2014 bis 2018, so 4-5 Jahre.
Mhm.
Also bis knapp vor 2000, also 5 Jahre circa.
Ja.
Hat das in Anspruch genommen, psychisch und der Aufwand und das Geld. Und das Schlimmste ist Psyche.
Mhm.
Das Allerschlimmste. Also das Geld ist zweitrangig, wenn man es sich leisten kann, warum nicht? Wir hatten beide gute Arbeitgeber.
Mhm.
Aber das Problem ist halt einfach der Mut, die Ausdauer, die Nerven, die Psyche halt einfach. Das ist unglaublich.
Und der Wille.
Der Druck ist einfach so groß, dass du irgendwann, entweder du zerbrichst dran.
Ja. Nach dem, was ihr alles erlebt habt, also mit der ganzen Vorgeschichte aus dem ersten Teil, den wir zusammen aufgenommen haben, ist das schon, beeindruckend, das zu hören. Ihr habt erst das durchgemacht und jetzt noch jahrelang gekämpft dafür, dass ihr eine Familie aufbauen könnt. Habt ihr denn irgendwann gesagt, also das mit der Schwangerschaft, das lassen wir lieber? Oder ihr habt ihr drüber nachgedacht, vielleicht ein Kind zu adoptieren?
Also ich habe eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, ich will schon Mutter werden. Aber adoptieren war irgendwie dann so, wo ich mir denke, irgendwie sind das nicht meine Kinder. Ich will auch einfach mal Mama sein. Auch mal den Bauch streicheln oder sich auf die Bewegungen freuen. Weil damals wurden auch meine Freundinnen schwanger, Nachbarn, alle waren schwanger. Alle waren schwanger um mich herum und das war eine Qual. Weil ich mir dachte, warum habe ich das verdient? Ich habe mich nie schuldig gefühlt, irgendwie, was ich in meinem früheren Leben gemacht habe. Ich habe mir einfach gedacht, ich habe doch keinen umgebracht. Was habe ich so Schlimmes getan, dass ich das nicht verdiene? In meiner Familie, mein Bruder hat seine Kinder bekommen und ich liebe sie über alles, als wären es jetzt auch meine. Ist irgendwie, ich denke mir dann, irgendwie ist es vielleicht ein Geschenk von Gott, weil ich keine haben kann, dass die halt jetzt für mich da sind.
Bist du also die weltbeste Tante?
Ich hoffe es.
Aber das ist schon also ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in eurem Leben. Also jetzt über Jahre hindurch hat sich das gezogen. Ihr seid echt gekämpft, ihr habt euer Leben lang gekämpft. Der Oktober 2019 war es. Was genau ist dann so Bahnbrechendes in eurem Leben passiert? Du bist ja nicht nochmal schwanger geworden.
Nee, eigentlich noch was Schöneres. Also wir sind im Oktober 2019 zum Glauben gekommen. Das beide am gleichen Tag dann auch noch. Ich glaube, du kannst es besser erzählen.
Wir waren so Menschen, wir haben dann dadurch, dass uns das alles so passiert ist, haben wir nach der Wahrheit gesucht. Und irgendwie war dann so eine Zeit, wo wir mit allem abgeschlossen haben. Wir haben gesagt, jetzt reicht's, jetzt leben wir unser Leben, fliegen in den Urlaub und genießen es jetzt einfach. Jetzt lassen wir mal eine Zeit einfach unbedingt einfach weiterleben. Und dann war ich in der Arbeit und auf einmal denke ich mir so, ich brauche irgendwas für meine Seele. Ich brauche irgendwas, weil ich in der Arbeit kaputt gehe, weil immer das gleiche Arbeiten und immer der gleiche Rhythmus, da wirst du einfach blöd. Dann habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt irgendwas für meinen Geist, was mich ein bisschen aufmuntert. Und dann schaue ich mein Handy und auf einmal ist in der Startseite ein Video von Nicola Tauber drin. Und dann denke ich mir so, cooler Name, gehe ich mal drauf. Auf einmal höre ich dazu und denke mir so, boah, echt jetzt? Boah, das ist ja mal gut. Was ist denn das? Ich war so richtig glücklich. Ich bin einfach hochgeschwebt und habe mir gedacht, ja, super, jetzt geht's aufwärts. Ihm habe ich geschrieben, Schatz, das müssen wir uns unbedingt anschauen.
Das war eigentlich, kannst du eigentlich fast gar nicht beschreiben, das war unglaublich. Wir haben uns das Video angeschaut und dieser Mann, Nicola Taubert, hat genau von dem geredet, wo wir eigentlich schon wussten und eigentlich über die Jahre hinweg mitgekriegt haben, weil wir da teilweise auch recherchiert haben. Und er hat das eigentlich bejaht oder mehr oder weniger befürwortet, bestätigt, was wir da gehört haben. Wir haben gesagt, schau, wir haben es gewusst, dass das und das nicht so war oder dass das und das so ist, aber, jetzt kommt das große Aber, was hat das mit Gott zu tun? Das, was er da gesagt hat, wir haben, der betet.
Warum betet der? Das ist komisch.
Nicola hat so ein bisschen so die Welt erklärt, die Weltgeschichte erklärt und hat dann Gebet gesprochen.
Das war eine Vortragsserie, ich glaube, das waren 5 Teile, die neue Weltordnung.
Da war der 11. September dabei.
Und da waren einige Themen dabei, wo wir eigentlich so aufgenommen haben und haben aber, wie gesagt, teilweise selber recherchiert und solche Sachen. Und Nicola hat genau die Themen angesprochen, wo uns interessiert haben und hat sie, wie gesagt, befürwortet, dass wir richtig gelingen sind, dass wir gesagt haben, auf der Welt stimmt was nicht und zwar in allem, sei es Wirtschaft, Politik, irgendwelche Sachen, die halt um dich so rum sind. Und das war einfach so interessant.
Jetzt, also Nicola hat dann gebetet in dieser Vortragsreihe. Hattet ihr vorher schon mal gebetet?
Nee.
Wir haben das dann vorgespult und dann haben wir uns gedacht, was ist denn das? Dann haben wir gesagt, beim zweiten Video, ja komm, spul mal wieder vor. Und beim dritten Video haben wir uns irgendwie gedacht, wollen wir mitbeten? Wollen wir das mal machen? Ja, aber Schatz, die Rollos, das sieht uns jeder. Komm, mach sie runter.
Ja, komm, mach die Rollos runter.
Sonst nicht, dass es jemand sieht, dass wir beten. Und dann haben wir uns hingesetzt so und haben uns beide wirklich geschämt.
Ja.
Wir haben uns dann hingesetzt und haben dann irgendwie mitgebetet und haben irgendwie so Abstand gehalten. Das war ja eine komische Situation.
Keiner wusste ja vom anderen, keiner konnte vom anderen abschauen, weil keiner wusste, wie es beten geht. Und wir haben dann einfach gesagt, ja, okay, Rollo runter und machen wir einfach irgendwie mit. Und zum Schluss sind wir auch mitgekniet. Wir haben zwar nicht gewusst, was es für einen Sinn macht, aber wir haben gesagt, ja, wenn es er macht und das erzählt, dann wird es schon Sinn machen. Aber was hat die Wahrheit mit der Bibel zu tun? Also wir wussten es ja nicht. Also das ist dann so weit gegangen, dass wir dann wirklich davon überzeugt waren und haben das Tischgebet gesprochen, aber nicht nur zu Hause, sondern auch zum Beispiel bei den Eltern. Weil das, was wir da gehört haben an Vorträgen von Nicola, das war Balsam für die Seele. Das hat uns richtig gut getan.
Das war so befreiend, so richtig wow. So richtig, man hat sich wieder gut gefühlt nach Jahren. Man hat diesen Stein nicht mehr so gespürt, den man, so ein Riesen, eigentlich war das ein Fels, was man mit sich geschleppt hat. Weil wir haben dann auch Bekehrungsgebet gesprochen und wir haben Rotz und Wasser geheult. Ja. Also uns ist alles aus der Nase und aus dem Mund.
Also wirklich?
Es war Wahnsinn, das war.
Habt ihr denn vorher schon was von Christus gehört? Kanntet ihr Christus?
Also ich habe in der Schule nur gehört, da gab es jemanden, der hieß Jesus, der hat sein Kreuz getragen und dann war er tot. Das war's.
Ja.
Also ganz einfach.
Ja.
Man kannte den Namen, aber man kannte Christus nicht persönlich.
Mhm. Man wusste nicht, was dahinter steckt.
Da haben wir diese Vortragsreihen so beigetragen. Habt ihr denn die Bibel besessen? Habt ihr selber lesen können?
Wir haben uns dann gedacht, was ist denn das? Was haben wir die? Was ist denn das? Und dann haben wir rausgekriegt, dass es eine Bibel war.
Die erste Bibel, wo wir bestellt haben, war eine 1912er Luther. Gleich einer der schwersten.
Mhm.
Und die haben wir uns bestellt, haben uns gefreut wie zwei Kinder und haben angefangen, die Bibel zu studieren.
Und hattet ihr Hilfe?
Nee.
Habt ihr also einfach euch zu Hause hingesetzt und angefangen zu lesen?
Ja. Wir haben ungefähr ein Jahr lang, gell?
Also, wir haben in der Küche angefangen, auf so einem
Barhocker.
Auf so einem Barhocker, zwei Barhocker mit unserer Küchenplatte. Und das hat aber irgendwie dann, wir haben Kopfschmerzen bekommen und halt die komischsten Positionen halt eingenommen. Also das ging so nicht lang gut, weil wir gesagt haben, wir müssen hier irgendwie was machen, so kommen wir nicht weit. Dann kam uns der Gedanke, durch das, dass das Kinderzimmer nichts geworden ist, machen wir ein Büro draus. Und das wurde dann das Zimmer, wo wir dann eigentlich ziemlich genau ein Jahr lang tagtäglich in die Bibel geschaut haben, haben sie studiert, von früh morgens bis spät abends. Jeden Tag. Ohne Störung. Mhm. Wir hatten keine Probleme in der Zeit.
Das war eine der schönsten Zeiten, die wir je erlebt haben, weil wir hatten so viel Ruhe, so viel Frieden. Und das alles, was wir erlebt haben, war einfach weg. Das war einfach irgendwie so, Schatz, haben wir das erlebt? Mhm. Ja, aber mei, das war halt nicht so schlimm. Irgendwie so, als hätte es Gott irgendwie so gemacht, dass...
Weggenommen.
Der hat das einfach weggenommen.
In der Zeit, wo wir studiert haben, hat er einen alles, das, was man erlebt hat, hat er einen eigentlich weggenommen. Und wenn du im Büro gesessen bist, hat er das sowieso weggenommen, da hast du gar nichts gewusst.
Ja.
Warst du nur im Wort.
Dann habt ihr also immer noch nebenbei noch Nicola Taubert gesehen?
Mhm.
Ja, aber das wurde noch lustiger, weil wir wussten ja nicht, wer er ist. Und wir haben halt dann zum Beispiel, also Nicola Taubert hat angefangen, dann Walter Veit, Olaf Schröer, Ronny, Christopher Kramp,
Timo Hoffmann,
mhm. Richtig, haben uns so durchgeschaut. Und das, was die gesagt haben, war Balsam für die Seele. Das war irgendwie alles der gleiche Sinn und das war auch unser Sinn. Wir haben das angenommen, ohne irgendwie erstens mal was von Gott gewusst zu haben, aber wir haben uns angeschaut und gesagt, das, was die sagen, das hört sich gut an, das tut gut, das stimmt, das passt. Und dann wurde ich irgendwie skeptisch. Dann habe ich gesagt, ich google die Leute jetzt mal. Wer ist denn das überhaupt alle? Weil wir konnten ja keinen. Und zufälligerweise waren alle Siebentags-Adventisten. Gott hat es so geführt, dass wir nicht erst irgendwo in anderen Religionen irgendwie Info holen, sondern sofort mit Nicola Taubert angefangen, durch die ganzen Prediger, die Namen haben von den Siebentags-Adventisten. Die haben wir am Anfang angeschaut und bei denen sind wir geblieben. Und es stellt sich raus, dass die alle aus der gleichen Gemeinde kommen. Und das kann doch kein Zufall sein.
Also habt ihr euch in der Zeit eine ganze Menge Predigen wahrscheinlich angehört und Vorträge. Ihr habt ganz fleißig die Bibel studiert. Ihr habt viel gebetet. Was hat das mit eurem Leben gemacht? Was für Veränderungen gab es?
Positive, sehr, sehr positive.
Alles, was bis dahin schief ging, hat dann mal Sinn gemacht. Das heißt, nach und nach wurde dir bewusst, warum das alles passiert ist, was früher war. Wo wir damals keinen Sinn drin gesehen haben. Warum passiert das? Warum uns? Was alles passiert ist, inwiefern, wie schwer und wie lang oder was auch immer. Wir haben ja keinen Sinn drin gesehen, aber wie wir zum Glauben gekommen sind und haben praktisch die Bibel studiert, liest du dich selbst im Prinzip. Du liest dein eigenes Leben und weißt, warum dir überhaupt was passiert.
Mhm. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt in eurem Leben, wo ihr kein Alkohol mehr getrunken habt, ihr habt nicht mehr geraucht, ihr habt also ganz viele Dinge in eurem Leben umgestellt.
Mhm.
Das war in dieser Zeit?
Ja.
Wie seid ihr, wenn ich das fragen darf, wie seid ihr frei geworden von Alkohol, Tabak und solchen Dingen, weil es ja doch Suchtpotenzial hat?
Also ich habe ja schon immer gerne Bier getrunken und auch mal übers Wochenende mal Flasche Wein und geraucht natürlich, wir haben beide geraucht und dann haben wir auch Filme geschaut halt und ich war halt mehr so der Horrorfilm-Typ. Also ich habe sehr viel Horrorfilme geschaut. Und durch das, dass wir studiert haben, wussten wir, aufgrund auch von dem Buch Kurt Hasel, der Aberglaube, und was halt Okkultismus betrifft und solche Sachen, haben wir gewusst, was wir nach und nach abstellen sollten, aber das geht nicht von alleine, da muss ins Gebet. Und das haben wir dann auch in der Bibel nachgelesen, dass nur der Sohn frei macht. Und durch das Bibelstudium ist uns das bewusst worden, dass wir zum Beispiel das Rauchen aufhören sollten und das Trinken. Und das mit dem Rauchen aufhören, das war auch so eine Sache, wo man sagt, okay, ich habe es allein versucht, ging ein paar Jahre gut, aber dann wieder gescheitert, rückfällig worden und wieder angefangen. Wir sind dann beide ins Gebet gegangen, haben versucht, das Rauchen aufzuhören. Und nach einer Woche sind wir wieder rückfällig worden. Und durch das Gebet ist es dann praktisch so gewesen, man soll immer aufpassen, was man betet, weil ich habe gebetet, Gott, bitte mach das so, dass mir die Zigarette nicht mehr schmeckt, dass ich Halskratzen bekomme oder dass ich husten muss oder dass ich einfach, dass mir schlecht wird und schwindelig wird. So war es bei ihr auch. Und wir haben das gebetet. Und wir waren davon überzeugt, weil es in der Bibel stand, wenn du das betest, kann dich nur Jesus davon freimachen, weil selber schaffst du es nicht. Und ich habe die schon die Erfahrung gemacht, ich habe es nicht geschafft. Also ins Gebet und siehe da, man möchte es nicht glauben, ich zünd mir eine Zigarette an und auf einmal wird mir schwindelig. Der gleiche Tabak, nichts hat sich verändert, alles gleich. Und bei der nächsten Zigarette, weil ich wollte es ja nicht wahrhaben, muss ich husten. Also ich muss wirklich richtig stark husten. Ich habe Steckhusten bekommen. Und das war dann auch so, das hat gekratzt, als würde ich irgendwie komplett andere Zigaretten rauchen, irgendwie einen starken Selbstgetreten oder irgendwie so. Ich habe mir das selber nicht erklären können, weil ich habe immer die gleichen Zigaretten geraucht und ich habe nichts anders gemacht. Gut, irgendwie habe ich das dann irgendwie ignoriert, aber ich habe es ja gebetet. Und dann war es mal so, ich wollte raus zum Rauchen, weil wir haben nie in der Wohnung geraucht, immer raus. Wir haben hinten Terrasse halt und ich wollte rausgehen. Und auf einmal fängt es Regnen an. Und jetzt mal, wenn ich rausgehen wollte zum Rauchen, weil ich war ja kein Kettenraucher jetzt nicht, aber halt, wenn du halt dich danach gefühlt hast, dann wollte man raus, dann hat es geregnet. Und es ist einfach der Wind so stark gegangen, dass das einfach nicht möglich war, dass du sagst, mir macht Rauchen Spaß draußen. Dann war es so, dann wollte ich wieder rausgehen und dann habe ich einen Aschenbecher genommen, dann fliegt mir der Aschenbecher runter, alle Zigaretten auf der ganzen Terrasse verstreut. Also irgendwie wollte da wer nicht, dass ich rauche. Da man denkt, ja, ich habe ja dafür gebetet, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, sie war eine Woche vor mir frei. Ich habe dann noch eine Woche nach ihr geraucht, weil ich war ein bisschen, ja, ich wollte es halt wissen. Ich habe ihn halt herausgefordert, ich wollte es halt wirklich wissen. Und ich habe dann noch eine Woche dran gehängt, aber es hat keinen Sinn gemacht. Und dann war es wirklich so, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich wirklich auf, weil das, was alles passiert ist, und mir hat die Zigarette überhaupt nicht mehr geschmeckt. Mir wurde so schlecht nach einer Zigarette, obwohl ich gesagt habe, ich lasse mir meine Zigarette und mein Bier nie nehmen, weil das ist alles, was ich habe, wo ich die 7 Minuten runterkomme. Mhm. Man sagt ungefähr für eine Zigarette 7 Minuten oder für eine halbe halt 10 Minuten, maximal Viertelstunde. Und das war beim Bier das Gleiche. Sie hat die Löschzwerge getrunken. Das ist so eine Mixtur aus Radler und Weizen, manchmal Cola-Weizen, manchmal ein bisschen Herber und so. Das sind so kleine Flaschen, so 0,33. Und ich hatte Pils halt getrunken oder Bier halt, je nachdem. Und das war dann wirklich so, wo wir für das gebetet haben, dass er uns das auch nehmen soll. Das Bier hat auf einmal geschmeckt wie Tapetenkleister. Ich habe mir mein Bier aufgemacht, meine gleiche Marke wie immer. Wir haben angestoßen, ich trinke und ich muss fast kotzen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich fast übergeben, weil ich habe zu ihr gesagt, probier mal mein Bier, das schmeckt nach Tapetenkleister. Und dann sagt sie, nein, ich will nicht, weil dein Bier schmeckt mir sowieso nicht. Dann sage ich, aber probier mal generell, nach was schmeckt denn das? Trinkt sie ihr Bier, schmeckt genauso. Dann haben wir gesagt, ja, dann probier mal eine andere Packung, das kann nicht sein, vielleicht ist das kaputt. Es war bei jedem Bier, das wir bis dahin aufgemacht haben, hat alles nach Tapetenkleister geschmeckt.
Bei mir hat das so stark nach Alkohol geschmeckt, dass ich mir dachte, boah, ist das Wodka oder was ist das? Das war kein Bier mehr, das hat einfach überhaupt nicht mehr geschmeckt.
Komplett
anders. Wir haben das einfach liegen und stehen lassen und dann waren wir frei.
Preis den Herrn. Also wunderbar, wie er eingegriffen hat, also wie er das von euch genommen hat.
Ja.
Jetzt war es ja aber so, dass ich meine, also ihr habt viele Dinge erlebt und gehört, ihr habt jetzt Dinge auch sogar aufgegeben im Leben, wirklich abgegeben, von denen euch Gott frei gemacht hat. Aber es war ja immer noch dieser Wunsch, eine Familie zu haben. Vielleicht, Helena, wie bist du damit umgegangen? Hast du das je vor Gott gebracht?
Dadurch, dass ich halt das alles erleben musste, hatte ich auch schlimme Probleme mit meiner Periode und mit meinem Zyklus. Also ich habe früher sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Und manchmal musste ich auch sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil die Schmerzen so stark waren, dass ich einfach nicht mehr konnte. Mir wurde einfach schwindelig, ich wurde ohnmächtig und die Schmerzen waren kaum auszuhalten. Und dann ging das so jahrelang und dann, das mit den Kindern ist das auch noch passiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es bis hier erreicht, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Mein Mann war in der Arbeit. Ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie das nochmal durch mich so durchgehen lassen und nachdenken und sagen, ich habe jetzt Periode und kann keine Kinder kriegen. Und ich habe starke Periode und kann keine Kinder kriegen. Das macht keinen Sinn. Das macht für mich alles keinen Sinn. Warum ist das so? Warum muss ich trotzdem diese Schmerzen erleiden, obwohl ich nicht mal Kinder kriegen kann? Das hat für mich nicht zusammengepasst. Und er war in der Arbeit und an dem Tag hatte ich so starke Schmerzen. Ich konnte mal, ich bin fast durchgedreht. Ich habe starke Schmerztabletten nehmen müssen. Es hat nichts geholfen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mit Gott reden, weil so geht es nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin an dem Tag auf die Knie gegangen und ich habe geschrien zu Gott und ich habe gesagt, hilf mir. Hilf mir, ich ertrage es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr tragen. Nächsten Tag später stehe ich auf und es war alles weg. Die ganze Last, meine Schmerzen, die Periode ging weiterhin, aber die Schmerzen waren weg. Nächstes Monat drauf waren die Schmerzen weg. Sag ich, du Schatz, irgendwas ist komisch. Ich habe auf einmal meine Tage gekriegt. Vorher haben sie sich immer angekündigt und da waren sie auf einmal da und gingen einfach vor sich hin. Und bis heute noch ist es so. Und manchmal habe ich halt nicht so gute Tage. Da gehen sie ein bisschen, wo man sagt, oh, jetzt ist aber heute nicht so gut. Aber die anderen Tage sind einfach gut. Mhm. Gott ist unser Arzt und er ist sofort da, wenn man ihn braucht.
Und habt ihr mit Gott gesprochen über euren Kinderwunsch?
Das habe ich auch abgelegt an dem Tag.
Hast du Gott in die Hand gegeben?
Ja, ich habe ihm alles, was mit Kinderwunsch, Frauenprobleme, alles abgegeben.
Also wenn er euch ein Kind schenken will, dann nehmt ihr es an. Und wenn nicht, ist auch okay, ist in seiner Hand.
Weil ich habe mir dann gedacht, okay, es gibt Gott und er ist da. Und wenn ich jetzt Kinder kriegen will und mir dabei das unterstütze, dann das ist komisch. Weil eigentlich entweder kommt es von Gott oder gar nicht. Weil ich kann nicht in seine Schöpfung eingreifen. Und ich hatte Angst, dass ich da jetzt eingreife und er will das gar nicht. Oder das ist nicht mehr der Sinn meines Lebens oder wie soll man das sagen? Ist halt einfach so.
Ja, Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben. Und wir haben uns halt dann so gefühlt, dass wenn wir solche Termine weiterhin machen, wie zum Beispiel Kinderwunschzentrum, dann greifst du in den Prozess ein. Und das ist nicht gut, weil dann, wir haben uns auch ab dem Moment gar nicht mehr so gefühlt, dass wir sagen, wir könnten wirklich das Elternsein akzeptieren, weil wir hatten ein ganz anderes Gefühl, jetzt eine ganz andere Einstellung zu dem, weil vorher hast du dich halt gefreut und dann wieder enttäuscht und wieder gefreut und enttäuscht. Und jetzt wusstest du ja, jetzt bist du ja mit der Wahrheit konfrontiert worden. Jetzt wusstest du, das ist eine Sache, die geht dich nichts an. Weil die kommt von oben. Und nach und nach kam ja der Sinn, warum. Wie gesagt, es macht nicht immer Sinn, wenn man ohne Gott durchs Leben geht. So.
Aber schön zu wissen, dass ihr davon jetzt also frei seid, dass ihr das wirklich ablegen könnt. Ihr könnt es in Gottes Hand legen, sagen Gott, so wie du es willst, so nehmen wir es an. Das hat ja euer Leben ja so ein bisschen geprägt dann auch in der Zeit. Also als ihr Jesus kennengelernt habt, habt ihr euer Leben ihm anvertraut. Und sogar so sehr, dass ihr eines Tages habt ihr euch entschieden, ihr möchtet Christus folgen.
Mhm. Ja.
Gar nicht so lange her, oder?
2. Oktober.
Ja, alles frisch.
2021.
Ja.
Da habt ihr euch taufen lassen.
Mhm. Ja.
Und zwar in dem schönen See. Ich habe sogar Fotos davon gesehen. Wie war der Tag?
Ja, es war einer der besten Tage unseres Lebens.
Es war einer der schönsten Tage, ja.
Nach der Bekehrung?
Ja. Man hat sich so wohlgefühlt, so geborgen und einfach so, dass da jemand da ist und sagt, ich bin da, ich helfe dir, egal was ist, ruf mich an. Und so war das halt an dem Tag, wo man weiß, man kann sich in seine Hände legen, egal was kommt.
Mhm. Das Schöne war ja bei der Taufe, in der Woche, wo wir uns taufen lassen haben, also die letzte Septemberwoche und der Anfang der ersten Oktoberwoche, war immer Regen, war übelst hässliches Wetter, war eiskalt, Nebel und teilweise windig und am Tag von unserer Taufe war pure Sonne und es war perfekter Tag.
Was ist eigentlich von diesem Tag an geworden ihr hattet ja, ich erinnere mich, aus dem ersten Teil hatten wir gehört, was dir passiert ist, oder auch euch beiden kann man sagen, mit diesen Hass- und Wutgefühlen oder was wir jetzt gehört haben, in diesem zweiten Teil, die viele Traurigkeit, die ihr hattet, was hat sich geändert? Was ist aus der Hass und Wut geworden, die ihr hattet? Und aus der Traurigkeit?
Wenn man mit Jesus ist, dann kann man das gar nicht haben. Weil er gibt dir die Liebe und die Liebe gibst du dann auch weiter. Weil wir haben so viel gelernt und der Hass ist einfach, du hast einfach alles Gott übergeben. Das mit dem Überfall, das mit den Kindern, das mit noch so vielen Sachen hat man einfach Gott gegeben und er hat das einfach...
Das ist wirklich Neugeburt. Da bist du ein anderer Mensch.
Und ich habe diesen neuen Menschen hier in euch auch kennengelernt. Ich weiß, ihr seid super aktiv heute. Ihr seid also sehr lebensfroh. Ihr macht relativ viel. Können wir vielleicht ganz kurz sagen, was sozusagen, was die Jahre oder das, die kurze Zeit, muss man ja mittlerweile sagen, die kurze Zeit nach eurer Taufe gebracht hat? Also was macht ihr heute so im Alltag? Wie sieht heute euer Leben aus? Vielleicht so ganz kurz.
Okay, ganz kurz, wenn man sagt, nachdem wir ja angefangen haben, uns zu bekehren durch das Video von Nicola Taubert, durften wir ein Jahr lang, haben wir ja gesagt, in der Bibel studieren. Und während des Studiums haben ja wir angefangen, die Sachen aufzusaugen, regelrecht, und haben angefangen, uns bei eBay zwei Schreibmaschinen zu kaufen. Haben das Gelernte praktisch abgetippt, alles, was in unserem Kopf war, was von der Bibel zu tun hat, haben wir abgetippt und in einer Nacht- und Nebelaktion bei Spaziergängen bei uns im Ort und in Nachbarortschaften in die Briefkästen von den Leuten zu schmeißen. Und dann kamen die ersten Bücher rein, wo man gesagt hat, okay, der Geist der Weissagung, Ellen. Dann haben wir sämtliche Bücher von ihr gelesen, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Meine Frau hat, also wir haben unabhängig voneinander immer andere Bücher gelesen, sie anders wie ich, damit wir uns dann austauschen können. Und wir waren der Meinung, okay, auch der Geist der Weissagung stimmt, den nehmen wir an, weil es ein Mensch unmöglich ohne Gottes Geist schreiben kann. Unmöglich. Das ist nicht möglich. Genauso wenig wie die Bibel nicht ohne Gottes Geist geschrieben ist. Das funktioniert nicht. Und durch das ganze Wissen, was wir uns da aneignen durften, mehr oder weniger, haben wir, wie gesagt, erst das Tippen angefangen, dann die Bücher gelesen und dann angefangen, uns mehr und mehr die Bücher zu bestellen, die wir gelesen haben und angefangen zu missionieren. Eben genau diese Bücher, die wir gelesen haben. Also jedes Buch, das wir gelesen haben, haben wir gesagt, das muss raus.
Ja.
Wir müssen das rausbringen an die Leute. Erst mit einem Buch, dann zwei, dann fünf, dann zehn und mittlerweile haben wir uns spezialisiert auf 12 bis 15 Bücher.
Und wenn ihr sagt, also wir wollen Missionsarbeit machen, also wir wollen anderen Leuten von der Liebe Gottes erzählen, wie macht ihr das?
Indem wir auch ein bisschen von unserer Vergangenheit erzählen und wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und die Leute spüren das und merken das und sind auch dankbar und glücklich darüber, dass wir so offen sind und unsere Geschichte auch teilen dürfen mit denen. Weil es gibt ein paar Leute, die haben das Gleiche erlebt oder zum Teil. Und die freuen sich dann so sehr über die Bibel oder über die anderen Bücher, die wo sie bekommen.
Die sind eigentlich im Prinzip genauso wie wir, die wissen nicht, um was es eigentlich geht. Die sehen halt die Probleme draußen oder jeder hat sein eigenes Schicksal gehabt. Und dann kommen wir mit denen so ins Gespräch, weil wir verbinden jede Buchausgabe natürlich mit einem Gespräch. Also wir fühlen uns da ein bisschen wie so Privatprediger, so Privatmissionare halt, ne? Weil wir halt einfach rausfahren mit dem Auto und haben die Bücher dabei und stellen uns dann auf einen Platz, auf so einen Ort halt auf einen bestimmten und beten dann zu Gott, dass er uns die Leute schickt, die er dafür vorbereitet hat, die uns dann auch zuhören und das auch verstehen, was wir zu ihnen sagen.
Ja, was ist das für ein wunderschönes Zeugnis, das ihr beide gelebt habt von der Liebe Gottes, die in eurem Leben wirklich sichtbar wurde, die in eurem Leben eingegriffen hat, euch komplett verändert hat, euch ganz neu gemacht hat, euch auch all diese, ja, diese viele Leid und dieses viele Böse, was ihr erfahren habt in der Vergangenheit, wirklich weggenommen habt und euch heute, ich weiß, wenn ihr von Christus erzählt, dass die Augen da leuchten und dass ihr gerne den Menschen das weitergeben wollt. Also was für eine Gnade Gottes, dass er in euer Leben gekommen ist. Und was für eine Gnade, dass ihr heute auch zu anderen Menschen geht und ihnen dieses Zeugnis weitergibt. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr euer Zeugnis mit uns geteilt habt. Vielen Dank dafür. Es war wirklich spannend, euch zuzuhören. Es war sehr emotional, es hat uns sehr bewegt. Aber es hat uns auch ein großes Zeugnis gegeben von einem großen und wunderbaren Gott. Vielen Dank euch. Vielen Dank auch an alle Zuschauer, die dabei waren. Schön, dass ihr euch diese Doppelsendung mit uns angeschaut habt und auch euch von Herzen Gottes Segen.